will noch für Edgar beten. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für Edgar, für die Predigt. Ich bitte dich, dass du ihm deine Vollmacht gibst für diese Predigt, dass du durch ihn sprichst und dass du durch ihn direkt in unsere Herzen sprichst. Ich bitte dich, dass du ihn jetzt einfach gebrauchst, um heute zu uns ganz persönlich zu sprechen. Amen.
Amen. Ja, wenn man im Moment so durch die Innenstädte geht oder fährt, hat man den Eindruck, dass die Welt schläft. Vieles hat geschlossen. Pizzerien, Bars, Restaurants, Cafés und auch viele Geschäfte. Hier im Gemeindehaus sieht das auch nicht viel anders aus. Wenn man den ganzen Tag hier ist, war man das früher gewohnt, dass irgendwann mal hier Jungscharkinder durchs Gemeindehaus laufen, spielen und ein bisschen durch den Saal rufen. Es gibt keine mehr Gruppenveranstaltungen, keine Präsenz mehr hier vor Ort im Gottesdienst. Und man könnte sagen, ja, alles ist eingeschlafen, die Welt schläft. Da passt es ja überhaupt nicht, dass heute das Thema Erweckung dran ist, das Thema Aufwachen dran ist. Passt ja dann überhaupt nicht. Ich denke aber, genau deswegen ist es wichtig, dass wir heute über dieses wichtige Thema Erweckung nachdenken. Aufwachen, ein erweckter Christ sein. Was bedeutet das? Wir befinden uns in einer Predigtreihe über unsere Vision. Christuszentriert, Erweckung, Einheit, Eigenständigkeit. Letzte Woche hat unser Pastor Matthias schon die erste Predigt zum Thema gehalten. Was bedeutet Christuszentriert? Was ist ein christuszentriertes Leben? Und heute geht es um das Thema Erweckung. Was ist das? Wenn man dieses Wort hört, Erweckung, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei verschiedenen Leuten unterschiedliche Bilder in den Kopf ruft. Vielleicht sagen manche, Erweckung, ja, das hat irgendwas mit Aufwachen zu tun, das kann ich noch, die Verbindung kann ich noch herstellen. Aber ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Die jüngere Generation unter uns, die stellt sich vielleicht jetzt bei dem Wort Erweckung so ein Saal vor, wo 10.000 oder 20.000 Christen sind, wo vorne eine super Worship-Band spielt und alle im Raum heben die Hände. Das ist so, was, glaube ich, bei den jungen Leuten dann in den Kopf kommt, wenn sie das Wort Erweckung hören. Und bei den etwas Älteren kann ich mir gut vorstellen, die denken sicherlich an Erweckungsbewegungen, an die Erweckungsprediger, die viele Menschen zum Glauben geführt haben. Luther, Calvin, Spurgeon, Jonathan Edwards und so weiter. Und vielleicht gibt es welche, die sagen, Erweckung bedeutet für mich vielmehr so, dass ich in meinem christlichen Leben Erweckung erfahre, vielleicht in meinem Hauskreis, wo ich einfach immer wieder neu motiviert werde, mit Gott zu leben. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was die Bibel zu dem Thema Erweckung sagt. Wie können wir erweckt werden? Was ist ein aufgeweckter Christ? Und wie können wir eine erweckte Gemeinde werden? Gibt es dazu irgendwie Hilfestellungen oder Anweisungen in der Bibel? Vielleicht sitzt jetzt auch jemand vor dem Bildschirm und sagt, ich bin Christ. Ich sitze vor dem Fernseher, ich gucke mir den Stream an. Ich könnte zwar fitter sein, aber ich bin wach. Also bin ich ein Christ, der wach ist. Ich bin ein erweckter Christ, ich bin wach. Und was bedeutet das überhaupt, ein erweckter Christ zu sein? Und das ist eine berechtigte Frage. Und deswegen möchten wir uns heute mal den Predigttext anschauen aus Epheser 5, die Verse 10 bis 14. Da schreibt Paulus, deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. In diesem Text, besonders in den letzten drei Zeilen, gibt Paulus der Gemeinde in Ephesus eine Anweisung, wie sie zu einer Erweckung gelangen können, beziehungsweise welche Schritte wir gehen müssen, um erweckt zu werden. Und das allererste ist, wach auf. Aufwachen. Aufwachen ist ja nicht gerade das Angenehmste. Es gibt zwar verschiedene Methoden, wie man geweckt wird. Ich glaube, der kalte Eimer Wasser ist die unangenehmste. Aber wenn es schön kuschelig im Bett ist, ist egal, welche Methode dran ist, ob der Wecker klingelt oder ob das Licht dran scheint. Es ist meistens unangenehm, gerade wenn man so schöne Träume hat. Als ich ein Teenager war, habe ich auch gut und gerne lang geschlafen, besonders am Wochenende oder in den Ferien. Da war man ja dann auch nachts länger unterwegs und dann war 12 Uhr. Meine Mutter ist dann reingekommen, ja so mütterlich, Edgar, steh auf, es ist schon spät. Ich so, ja, ich stehe gleich auf. Was habe ich gemacht? Ja, komm, egal, direkt wieder weitergeschlafen. Irgendwann kam dann mein Vater rein, Tür aufgerissen, Rollos hochgemacht, Fenster aufgerissen, du stehst jetzt auf. Und das ist nicht gerade angenehm und schön. Aber was passiert, wenn man aufwacht? Das Erste ist ja ganz oft, wenn das Licht in unser Zimmer reinscheint, dann ist es für unsere Augen sehr unangenehm, weil die sind so lange das Dunkle gewöhnt und das tut manchmal weh. Das kennt man auch, wenn man lange in einem dunklen Raum war und geht dann in das Licht, dann tun einem erstmal die Augen weh, das schmerzt. Das ist unangenehm. Aber das ist das Erste, was wir tun müssen. Unsere Augen öffnen. Für was denn? Paulus sagt, Menschen, die noch keinen Blick, noch keine Perspektive für Gott und die geistliche Dimension haben, sind schlafen. Und schlafen bedeutet in der Bibel auch, ist auch oft gleichbedeutend mit Tod. Sie sind noch nicht offen für die Wahrheit, für die Realität Gottes, für sein Licht. Und wenn Gottes Licht in unser Leben scheint, ist das nicht immer angenehm, ist das nicht immer schön. Die Augen schmerzen. Das bedeutet, dass wir uns in das Licht Gottes stellen und uns aus seiner Perspektive betrachten. Und das beinhaltet auch, dass wir die Wahrheit über uns entdecken, wie wir sind und was Gott für eine Perspektive auf uns hat. Und das bedeutet, Erweckung ist im allerersten Schritt nicht dieses schöne, angenehme, ja, wir haben jetzt eine Aufbruchsstimmung, sondern erstmal Augen öffnen. Und das kann schmerzhaft sein, weil es bedeutet, dass das auch Kritik beinhalten kann über das, wie Gott mein Leben sieht. Ob das, wie ich mich verhalte, was ich für eine Lebenseinstellung habe, ob das noch dem Willen Gottes entspricht. Und das ist ein Problem. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die ist sehr sensibel für Kritik geworden. Wenn du zu jemandem sagst, hey, was du in deinem Leben unternimmst oder was du gerade machst, das ist für Gott nicht in Ordnung, dann entdeckt man oft diese Haltung oder Einstellung, hey, wie kannst du es wagen, mich zu kritisieren, in mein Leben reinzusprechen? Das geht dich nichts an, das ist meine Sache. Wie ich lebe, das ist schon okay, das ist schon in Ordnung. Gott nimmt mich ja an, wie ich bin. Gott liebt mich ja so, wie ich gerade bin. Und wie kannst du es wagen, mich zu kritisieren, dass ich irgendwas falsch mache, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Und mit dieser Einstellung werden wir niemals zu erweckten Christen werden oder einen lebendigen Glauben bekommen. Weil Paulus sagt ganz deutlich, das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir dahin wirklich wollen. Das bedeutet, dass ich auch mal Kritik an mich heranlassen muss. Und jetzt sagen wir, ja, das passt ja, das ist ja nicht schön, das ist ja nicht angenehm. Ja, Jesus hat aber auch die Christen und die Gemeinden kritisiert. In der Gemeinde zu Sardis sagt er, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Oder zu der Gemeinde in Laodicea sagt er, So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfen? Und hier sind so Textzeilen, wo man denken könnte, hey, das scheint ja, das ist ein anderer Jesus wie in den Evangelien. In den Evangelien kenne ich ja nur den lieben Jesus, der den Leuten hilft, der den Sünden vergibt. Und hier kommt Kritik und es gibt in diesen Textabschnitten noch Zeilen, die sind noch krasser. Wo man denkt, hey, ist das ein anderer Jesus? Nein, das ist der gleiche Jesus, der sich nur von einer anderen Seite zeigt und auch sagt, ich scheine mein Licht in dein Leben und ich gucke, was da nicht in Ordnung ist und mach die Augen dafür auf. Ja, jetzt denken sich vielleicht manche, ja, das ist ja jetzt nicht so schön, das ist nicht so angenehm, was ich hier vorne sage. Ich würde sagen, wir schauen zunächst mal, was der Text uns noch zu bieten hat. Aber ja, es stimmt, es muss nicht immer das schöne Angenehme sein, was mir gefällt, was hier vorne gepredigt wird. Ich kann mich noch erinnern, an dem Abschlussgottesdienst von meinem Studium war der Festredner der Ulrich Pazani. Und wir Absolventen saßen vorne auf der Bühne. Das heißt, ich konnte so von hinten auf seine Bibel schauen und auf seine Notizen. Und er ist ja ein bekannter, großer Evangelist hier in Deutschland. Und eine Sache habe ich mir von dieser Predigt gemerkt, bis heute. Das war im Jahr 2017. Und es war eine Sache, ein Gedanke, der nicht von ihm selber stammt, sondern ein Bibelzitat. Aus Galater 6, Vers 1. Es klingt mir bis heute in den Ohren, wo Ulrich Pazani dann sagt, wenn ich nach den Menschen weise rede, dann bin ich ein Diener Christi nicht. Das bedeutet, wenn der Prediger, der hier vorne steht, immer nur das sagt, was die Menschen hören wollen, was denen gefällt, dann ist er zwar ein Diener der Menschen, aber nicht ein Diener von Jesus. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe. Das bedeutet Erweckung, erster Schritt, bereit sein, auch unangenehme Dinge mal zu hören über uns und unser Leben und auch unangenehme Dinge zu sagen. Und das Problem ist ja nicht, dass wir in unserem Leben Fehler haben oder dass Jesus sagt, hey, da ist was nicht in Ordnung, weil wir sind Menschen. Er erwartet nicht, dass wir perfekt sind, aber die Frage ist, wie reagiere ich darauf, wenn sein Licht in mein Leben scheint? Und er sagt, mach die Augen auf für meine Realität, wie ich dich sehe. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Also der erste Schritt ist zunächst mal für Erweckung die Augen aufmachen. Wenn die Augen offen sind, heißt das aber ja noch nicht, dass ich aufgestanden bin. Das Licht kann in mein Zimmer reinscheinen, ich werde wach oder ich werde durch den Wecker wachgeläutet. Und dann kann ich meine Augen zwar aufmachen, ich kann mich aber immer noch entscheiden zu sagen, nee, ich bleibe weiter im Bett liegen, weil hier ist so schön, hier ist so angenehm. Und das ist ja auch der zweite Schritt, den Paulus hier sagt, steh auf, der du schläfst von den Toten. Und das ist der zweite Schritt, nachdem wir die Augen geöffnet haben, geht es darum, aufzustehen. Und warum sagt Paulus, aufstehen, der du schläfst von den Toten? Und das macht die Bibel ganz klar deutlich, wenn wir in unserem Leben noch nie eine Beziehung zu Gott gehabt haben oder eingegangen sind oder dass wir auch in unserem Glaubensleben eingeschlafen sind, wenn wir unsere Lebensgestaltung nicht mehr an den Willen Gottes orientieren, dann schreibt der Apostel Paulus, dann sind wir wie tot, weil wir uns nicht an der Quelle des Lebens befinden, die Gott ist. Und wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich wach bin, dass ich lebendig bin? Das war ein Kernelement jeder Erweckungsbewegung, dass sie zunächst mal gesagt haben, es ist wichtig, es war ein wichtiges Element, dass man gesagt hat, die Menschen sind betroffen von dem, was sie gehört haben. Also sie haben gemerkt, ey, in meinem Leben stimmt was nicht. Der Erweckungsprediger Jonathan Edwards erzählt davon, dass Menschen bei der Predigt auf die Knie gegangen sind, angefangen haben zu weinen Und nach dieser Betroffenheit auch dann immer wirklich diese persönliche Entscheidung und bewusste Hingabe an Jesus Christus ein Kernelement von den Erweckungsbewegungen war. Und das ist, was Paulus hier auffordert: Widme dein Leben wieder neu Jesus Christus. Wenn er sein Licht in dein Leben scheint, will er dir ein Angebot machen. Er will nicht nur sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, das ist vielleicht falsch, sondern er lädt dich auch ein, in sein Licht zu kommen und sich ganz klar für ihn zu positionieren und hinzugeben. Dann beschenkt dich Gott nämlich mit seinem ewigen Leben und mit seiner Fülle, die er für dich und für dein Leben bereit hat. Zwei Schritte haben wir jetzt schon festgestellt. Das erste ist also die Augen aufmachen für die Realität Gottes. Das kann unangenehm sein und das beinhaltet auch diese Betroffenheit, dass wir manchmal sagen, hey, ich bin nicht so, ich lebe mein Leben nicht so, wie ich es eigentlich tun sollte. Ich bin nicht die Person, bin nicht der Ehemann, der ich eigentlich sein sollte, der ich sein könnte. Und da stellt sich die Frage, wann bist du das letzte Mal wirklich betroffen gewesen, wo du gemerkt hast, hey, da stimmt was in meinem Leben mit Gott nicht. Wann ist das bei mir oder wann ist es bei dir das letzte Mal gewesen? Und das Zweite ist diese neue und bewusste Hingabe. Und das muss auch gar nicht unbedingt immer diese Erkenntnis sein, ich bin ein Sünder oder ich habe Fehler. Ich kann mich noch erinnern, dass mein alter Rektor, der Helge Stahlmann, über sein Leben erzählt hat. Und er hatte eine Zeit der Depression erfahren, wo er sagt, es war ganz, ganz schrecklich. Und als er dann wieder gesund war, hat er einfach gemerkt, was ist das für ein Privileg? Und er hat gemerkt, das Leben ist sehr zerbrechlich. Am besten ist es aufgehoben in der Hand Gottes. Und er hat wieder neu wertgeschätzt, was es bedeutet, gesund zu sein. Und er hat gesagt, danach habe ich Gott mein Leben einfach wieder neu gewidmet, weil ich erkannt habe, was das bedeutet. Erweckung, Wachsein. Jetzt haben wir schon zwei Schritte gehört, die waren sehr herausfordernd. Imperative. Wieso können wir eigentlich nicht einfach schlafen? Wieso lässt uns Gott nicht in unseren schönen Träumen? Warum muss Gott mir in mein Leben hineinreden, hineinsprechen, mit dem unangenehmen Licht hineinscheinen und ich muss mich dann verändern, ich muss mich in Gott hingeben? Warum soll ich das denn überhaupt machen? Warum ist das wichtig? Vor ungefähr genau 100 Jahren ist ein ganzes theologisches Gedankenkonzept zusammengebrochen. Man hat es Kulturprotestantismus genannt. Sagen manche, oh, was ist denn das? Kulturprotestantismus. Mit Protestanten kann ich noch was anfangen. Das sind ja alle die Kirchen, die sich Luther angeschlossen haben. Aber was ist Kulturprotestantismus? Das ist so eine Bewegung gewesen in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da hat man gesagt, okay, wir müssen als Christen uns öffnen für die moderne Kultur, für die moderne Gesellschaft und die moderne Wissenschaft. So, man wollte sich für diese neuen Errungenschaften öffnen und gucken, dass christliche Kultur und die moderne Gesellschaft so zusammen bestehen können. Das Ziel war es, so die Gesellschaft und den Staat mit der christlichen Kultur zu durchdringen. Und man hat gesagt, ja, wenn der Staat dann die christliche Kultur und die christlichen Werte übernimmt, dann ist das die Verwirklichung vom Reich Gottes. An was ist denn diese Bewegung gescheitert? An einer Krise. Der Erste Weltkrieg kam und die Menschen haben erlebt und gesehen, das Leben ist Tod, das Leben ist Krieg, es gibt Grausamkeit, es gibt unendlich viel Leid und unendlich viel Schmerz. Und ein Glaube, der nur Kultur ist, der nur weichgespült ist, der bringt uns hier nichts mehr, der trägt uns nicht durch die Krise durch. Wir brauchen einen Jesus, der uns rettet, der uns vor dem Leid, vor dem Krieg, vor der Hölle, vor dem Grauen erlöst und errettet. Dann kam ja noch der Zweite Weltkrieg und man hat gemerkt, der Kulturprotestantismus hält, hält nicht, der bringt die Menschen nicht durch die Krise. Und sie haben gemerkt, es gibt nur einen Anker, es gibt nur einen Fels und das ist Jesus Christus. Und danach sind dann auch die Kirchen wieder zurückgerudert und haben sich wieder auf die Wort-Gottes-Theologie fokussiert und haben dann gesagt, unsere erste Priorität soll es sein, das Evangelium zu verkünden, nicht die Kultur mit christlichen Gedankengut zu durchdringen oder das irgendwie zusammenzubringen. Wir engagieren uns zwar politisch in der Welt, aber unser Fokus ist, das Evangelium zu verkünden. Und das ist ja auch das, was Jesus mit deinem Leben machen will. Er will dich ja nicht ärgern. Er will ja nicht unangenehm in dein Leben hineinscheinen, weil er das braucht, dass du dich veränderst, sondern ich brauche das. Ich brauche die Veränderung. Ich brauche einen lebendigen Glauben, der mich durch die Krisen dieses Lebens hindurchträgt. Ich brauche das. Ich brauche einen lebendigen Glauben und wir. Jesus beschreibt in der Bibel immer wieder, dass er den Menschen ein Angebot macht. Und Gott im Alten Testament sagt immer zu seinem Volk, ich bin die Quelle des Lebens, aber ihr verlasst mich, ihr baut euch eigene Zisternen, ja, die Risse haben und wo das Wasser durchläuft, was euch nicht langfristig erfüllt und euren Durst stillt. Und deswegen wirbt er auch immer wieder und sagt, kommt zu mir zurück, kommt zu mir zurück, das ist gut für euch. Und ein erweckter Christ, der hat das erlebt und er hat das erfahren. Und er weiß ganz genau, ich will lebendig sein. Ich will in meinem Leben wieder Gott zur Hauptsache machen. Ich will mein Leben Gott weihen und widmen, weil mich das durch die Krisen dieses Lebens hindurchtragen wird. Nachdem Paulus jetzt diese zwei Schritte gemacht hat, kommen wir zum dritten. Und das dritte ist eine Verheißung. Es heißt, Christus wird sein Licht über dir leuchten lassen. Was heißt das? Es beschreibt nämlich genau das, dass Gott dich durch die Krisen des Lebens hindurchtragen will und dich retten möchte. Denn dieses Zitat, das Paulus hier, also diese Anleitung, die Paulus hier verwendet, ist ein Zitat, das sind ja nicht seine eigenen Worte. Und man weiß aber nicht so genau, ja, wo kommt dieses Zitat her? Und man geht davon aus, dass es ein Zitat ist, das auf mehrere Stellen aus dem Alten Testament anspielt, wo es zum Beispiel heißt, Herr, erwecke uns, lass dein Licht über uns leuchten, damit wir gerettet werden. Und dieses Licht, dieses Wort Licht, das bedeutet, es ist ein Licht, das dominant ist und das in die Mitte von einer tiefen Dunkelheit hineinstrahlt und alles verändert. Ein Licht, das dich rettet und das dir Hilfe gibt. Und man kennt das ja manchmal auch aus Filmen, wenn da so eine Gruppe von Menschen unterwegs ist und verunglücken und dann laufen sie durch den Wald, durch den dunklen Wald und suchen Hilfe und die Situation ist hoffnungslos und auf einmal kommt irgendwie so ein Lichtstrahler vom Hubschrauber, die Gruppe von Menschen schon gesucht haben und die Leute wissen, ich bin gerettet. Und das bedeutet dieses Wort, wenn wir die Augen aufmachen und wenn wir aufstehen und in das Licht von Jesus begeben, dann verspricht er uns, er wird sein Licht über uns leuchten lassen. Das heißt, er wird uns durch die Krisen führen, er wird uns erretten. Gestern Abend, als ich mich schlafen gelegt habe, ist mir so der Gedanke gekommen, eigentlich ist die ganze Geschichte Gottes in der Bibel mit den Menschen und mit seinem Volk eine ständige Geschichte des Einschlafens und des Wiederaufwachens. Denn Gottes Volk, das er zusammengeführt hat, das er zusammengestellt hat, das hat ja auch immer Phasen durchlaufen. Wenn es denen gut gegangen ist, dann haben sie Gott vergessen, dann haben sie gesagt, ja, mir geht's ja so super, ich brauche Gott nicht mehr, ich suche mir was anderes, ich kümmere mich um andere Sachen. Und dann hat Gott ja Krisen auch auf das Volk kommen lassen, damit die Menschen wieder aufwachen. Und dann haben sie ihn wieder gesucht. Und dann hat Gott gesagt, ja, wenn ihr mich sucht, lasse ich mich von euch finden. Und das ist ja bis heute so. Und diese aktuelle Pandemie ist vielleicht auch einfach nur ein Weckruf von Gott an uns. Wach auf, der du schläfst. Warum schlafen wir eigentlich so gerne? Oder wie passiert das eigentlich? Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen einen Abend mit meinem besten Freund verbracht. Bro-Abend, sagt man dazu, mit seinem besten Kumpel. Wir wollten wieder seit langer Zeit mal wieder die ganze Nacht durchmachen und was unternehmen. Das ist so bei uns Tradition. Und ich habe halt die Nacht davor bei meinem Sohn geschlafen. Und ja, da habe ich nicht so viel Schlaf bekommen, weil er hat nicht mal eine Stunde am Stück durchgehend geschlafen. Und dementsprechend war ich nicht ganz fit. Aber als Jugendpastor bin ich in dieser Sache ja geübt, durchzumachen. Das habe ich auch früher immer gerne gemacht. Ich lerne auch nachts gerne oder arbeite gerne nachts. Für mich eigentlich kein Problem. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das locker. Und dann haben wir auch gut gegessen und einen Film angemacht über einen Beamer. Und dann habe ich mich so schön aufs Sofa gelegt. Und der nächste Augenblick war, ich mache die Augen auf und bin im Dunkeln. Ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, ich bin eingeschlafen, ich habe es nicht mal gemerkt. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ja, warum hast du mich nicht aufgeweckt? Jetzt habe ich den Abend verpasst. Ja, ich habe dich doch aufgeweckt. Ich habe gesagt, komm, und du hast gesagt, nee, lass mich schlafen. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Ich war wirklich schockiert, als ich da aufgewacht bin und habe in die Dunkelheit gestarrt. Und das ist auch oft eine Gefahr. Ja, wenn wir es bequem haben, das sehen wir immer wieder, dann kann es leicht passieren, dass wir einschlafen. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn wir uns nicht wecken lassen. Und die Predigt von heute und die aktuelle Situation ist vielleicht einfach nur ein kleiner Weckruf, ein kleines Klingeln des Weckers. Hey, überleg mal dein Leben. Was ist nach meinem Glauben vielleicht nur Kultur geworden? Was ist in meinem Leben nur noch Tradition geworden? Was ist bei uns als Gemeinde nur noch Formalismus, Kultur und Tradition? Wo ist der lebendige Glaube eingegangen? Ich habe letzte Woche mit einem Pastor telefoniert und dann hat er mir gesagt, ja, weißt du, ich habe einfach gemerkt, ich bin eigentlich nur noch ein Gemeindemanager. Ich tue die ganze Zeit irgendwelche Veranstaltungen planen und durchführen, aber ich komme nicht mehr dazu, mich wirklich auf die Bibel, auf das Wort Gottes zu fokussieren, auf die Predigt vorzubereiten oder tiefer gehen. Und dann wird es auch flacher. Dann wird auch meine Predigt flacher. Und wir müssen auch als Gemeinde und besonders die, wir in Verantwortung sind, einfach mal sagen, hey, wir lassen das Licht Jesu über uns scheinen und wir hinterfragen uns mal, wo sind wir eigentlich noch auf dem Weg mit Gott, so wie er es sich vorgestellt hat und wo nicht. Jetzt kann man sagen, ja, Eddie, Erweckung, da habe ich mir eigentlich was anders vorgestellt. Ich habe uns eigentlich vorgestellt, wie du uns jetzt erklärst, wie können wir hier Aufbruchstimmung machen. Die Erweckungsbewegungen der Vergangenheit haben sehr viel bewirkt. Soziales Engagement, private Schulen, Hilfe für sozial Schwache ist alles entstanden durch Erweckungsbewegungen. Aber soziales Engagement, große Veranstaltungen sind nicht Erweckung, sondern sind Auswirkungen von vielen verschiedenen erweckten Christen. Und von daher hat Erweckung viele Gesichter. Und ein Beispiel möchte ich euch noch mitgeben, weil ich denke, dass es in unsere Zeit sehr gut hineinpasst. Die zweitgrößte Bewegung nach der Reformation, sagt man, ist der Pietismus. Es ist eine Bewegung, die man auf einen Mann namens Philipp Jakob Spener zurückführt. Und Pietismus bedeutet Frömmigkeit. Und er hatte einfach den Wunsch, weil er hat in der Kirche gemerkt, vieles ist Kultur geworden, Formalismus. Und er wollte wirklich diesen lebendigen Glauben wieder haben. Und er hat neben seiner Arbeit als Pfarrer in der Kirche, hat er sozusagen einen Hauskreis gegründet und da einfach ein Bibelgespräch geführt, ist da tiefer reingegangen. Und gerade für unsere Zeit kann das eine große Ermutigung sein. Der Pietismus ist eine sehr, sehr große Bewegung geworden. Und viele von uns oder viele von euch sind in Kleingruppen. Und auch gerade mit unserem neuen Microchurch-Konzept hat das ein sehr, sehr großes Potenzial, dass du dich fragst, hey, wie kann ich in meiner kleinen Gruppe, wie kann ich, wenn ich Leute bei mir zu Hause habe, wie kann ich da anfangen, das Licht Jesu hineinscheinen zu lassen, anderen Menschen die Augen zu öffnen für die Realität Gottes, sodass wir wieder zu einem erweckten und lebendigen Glauben kommen. Die Frage an dich ist jetzt, hörst du den Wecker, hörst du das Klingeln, merkst du, dass Jesus mit seinem Licht in dein Leben hineinscheint und er will auch damit Dinge aufdecken, die nicht in Ordnung sind? Und die Frage ist, bist du bereit aufzuwachen und bist du bereit aufzustehen? Jesus sagt, ich stehe an der Tür, ich klopfe an, der Wecker klingelt und du triffst die Entscheidung. Will ich weiter schlafen oder wage ich den Schritt in das Licht, sodass Christus in mein Leben scheint und dass er mein Leben führt, mich begleitet und mich auch durch die tiefsten Krisen, die vielleicht jetzt anstehen, auch da hindurch tragen wird. Und das geht mit einem erweckten, aufgeweckten, lebendigen Glauben. Gott sagt, ich habe meine Arme offen für euch. Ihr könnt immer zu mir kommen. Den ganzen Tag habe ich meine Arme nach euch ausgestreckt. Und Erweckung fängt da an, wo man Gott an sich selbst wieder sucht. Erweckung ist eine Manifestation Gottes. Wenn wir anfangen, wieder Gott an sich selber zu suchen, dann geschieht Erweckung.